Und nun kommen wir zu dem Vortrag des heutigen Abends. Johannes Seitz, ein Gebundener von Jesu Liebe. Ich möchte dem ein Wort vorstellen aus Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Es sind die Worte unseres Herrn Jesus Christus. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. In meinem ersten Vortrag habe ich ja die Heilungs- und Heiligungsbewegung des 19. Jahrhunderts uns vor Augen geführt. Und wer diesen Vortrag hört, der sollte ihn eigentlich immer zusammen mit dem ersten Vortrag hören. Denn in diesem ersten Vortrag, da habe ich ja die Zeit charakterisiert, in der Johannes Seitz gelebt hat. Und er war ja auch beeinflusst von dieser Zeit, von der Heilungs- und von der Heiligungsbewegung. Er war ein Kind seiner Zeit, so wie wir Kinder unserer Zeit sind. Einmal schrieb Johannes Seitz: Es hat dem Herrn auch Mühe genug gekostet, mich von meinem seelischen Wesen zu lösen. Ich habe Zeiten der Schwermut durchgemacht, ich weiß, was Leiden sind. Damit ist aber niemandem geholfen, dass wir uns an Leid und Schwermut nähren. Solche Leute gibt es übrigens als Nebenbemerkung auch, die nähren sich an ihrem Leid und an ihrer Schwermut. Sage es Jesus, wir haben das Erlösungswerk Christi noch nicht erfasst, solange wir uns noch nicht als Mitgekreuzigte, Mitbegrabene, Mitauferstandene und Mitsitzende an himmlischen Örtern ansehen können. Johannes Seitz hatte es in seinem Leben gelernt, Ruhe für seine Seele zu finden. An anderer Stelle schrieb er: Ich habe das Glück gehabt, die gewaltige, durch Pfarrer Blumhardt hervorgerufene Möttlinger Bewegung zu sehen und zu genießen. Ebenso hat auch die geistesmächtige Jungfrau Trudel in meine Heimat hineingewirkt. Dennoch drängt es mich, das Zeugnis abzulegen, so Großes, Herrliches und Gewaltiges ich auch bei Pfarrer Blumhardt gesehen und erlebt habe, dass es mich bis zur heutigen Stunde in Bewegung gehalten hat, so war mir das, was Gott durch Pfarrer Stockmeier gegeben hat, noch viel segensreicher. Von der ersten Zeit an, da mich Gott mit Stockmeier zusammengeführt hat, durfte ich sehen, dass er eine Gabe und eine fast prophetische Kraft hatte, Christus und dem Heiligen Geist in den Herzen Bahn zu machen. Und mit der Erwähnung von Blumhardt, von Trudel und von Stockmeier, da sind wir ja mitten in der Zeit der Heiligungs- und Heilungsbewegung, worüber wir gestern gehört hatten. Wir hörten von den Segensströmen, die von dieser Bewegung ausgingen. Es war eine erweckliche Bewegung, aber wir hörten auch, dass es nicht nur Licht, sondern auch manchen Schatten gab. Diese Brüder und Schwestern dieser Zeit, die machten ihre Fehler. Und wir, ihr Lieben, wir leben in unserer Zeit und wir machen unsere Fehler. Wir wollen uns nicht zum Richter über andere Brüder aufspielen. Johannes Seitz stammte aus einer bäuerlichen Familie und wurde am 7. Februar 1839 in Neuweiler, einem Dorf im Nordschwarzwald, etwa 30 Kilometer von Möttlingen, dem Wirkungsort von Blumhardt, geboren. Das verarmte Neuweiler in dieser Zeit im württembergischen Nordschwarzwald war gezeichnet von Trunksucht und von Aberglauben und allerlei Laster. Es war ein gottloses Dorf, bis, so Johannes Seitz, die Liebe und das Erbarmen Gottes einer großen Gnadenheimsuchung über den ganzen Ort und auch über mein Elternhaus kam. Ja, wie kam es dazu, dass große Gnadenheimsuchungen den Geburtsort von Johannes Seitz erreichten? Die Geschichte beginnt bei seinem Vater. Der Vater von Johannes Seitz trug den gleichen Namen wie Johannes Seitz, also Johannes Seitz Senior. Der kleine Johannes, eines von 9 Kindern der Familie Seitz, war gerade 1 Jahr alt, als sein Geburtsort von der Kunde erreicht wurde, dass ein geistesmächtiger Prediger in Möttlingen wirkte. Die Dorfkirche in Möttlingen war unter seinem Dienst so voll, dass Hunderte von Menschen außerhalb der Kirche seiner Predigt lauschten. Es war Blumhardt, und sein Ruf als vollmächtiger Prediger und Seelsorger verbreitete sich sehr schnell. Aus 150 Dörfern im Nordschwarzwald strömten die Menschen nach Möttlingen, und das oft zu Fuß. Die Dorfkirchen der Möttlinger Umgebung wurden natürlich dadurch leer, und Blumhardts Kirche war manches Mal von Tausenden von Menschen umlagert. 1852 dichtete Blumhardt das Lied, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, als ein Loblied auf das Wirken Gottes in seinem Dienst in Möttlingen. Und mit diesem Lied bezeugte er das Wirken Gottes in seiner Pfarrgemeinde. Aber ihr könnt euch denken, der Erfolg von Blumhardt erregte bald den Neid seiner Amtskollegen, woraufhin auf Anordnung vom königlichen Konsistorium er nur noch Seelsorge an den eigenen Kirchenmitgliedern ausüben durfte. 1852 siedelte Blumhardt dann von Möttlingen nach Bad Boll um, wo er ein eigenes Heilungs- und Erholungsheim gründete. Johannes Seitz war zu diesem Zeitpunkt 13 Jahre alt. Aber zurück zu dem Vater von Johannes Seitz, der anfänglich überhaupt kein Interesse am christlichen Glauben hatte. Er war ein Weltmensch, durch und durch. Er hatte zwar eine Frau geheiratet, die fromm war und die für die Bekehrung ihres Mannes betete, doch zunächst sah es so aus, als würden ihre Gebete nicht erhört. Das sollte sich aber im Jahr 1840 ändern, als der kleine Johannes Seitz, also gerade mal 1 Jahr alt war. Da empfingen nämlich die in Neuweiler lebenden Eheleute Feil bei Pfarrer Johann Christoph Blumhardt in Möttlingen körperliche und seelische Hilfe und Heilung. Die Wirtin Feil wurde von Krebs geheilt und ihr Ehemann von Depressionen. Und im finsteren Schwarzwalddorf, in diesen Tagen, das ja von Alkoholsucht und von Aberglaube gezeichnet war, leuchtete plötzlich das Licht des Erlösers auf. Denn das Ehepaar Feil bezeugte nicht nur mit dem Mund, dass nun Jesus ihr Heiland und Herr war, sondern mit ihrem ganzen Leben waren sie ein Licht in diesem Dorf. Und jetzt war natürlich das Ehepaar Feil das Dorfgespräch, weil die lebensverändernde Kraft von Jesus Christus, die konnte man einfach sehen. Und das erregte auch das Interesse und die Neugierde des Vaters des kleinen Johannes Seitz. Aus reiner Neugierde wollte er einmal sehen, was das da für ein Pfarrer ist in Möttlingen. Und stellt euch das vor, der Mann machte sich zu Fuß auf den Weg von Neuweiler nach Möttlingen 5 Stunden. Es waren sicherlich auch die Gebete seiner Frau, die ihn dazu veranlassten, einmal nach Möttlingen zu gehen, um den Pfarrer Blumhardt zu hören. Nach einem 5-stündigen Fußmarsch hörte er die Predigt des Möttlingers Pfarrers und er wurde durch den Heiligen Geist von seiner Sünde überführt und bekehrte sich auf der Stelle und kehrte am selben Tag als ein neuer Mensch zurück nach Neuweiler in sein Heimatdorf. Und das neue ewige Leben bewirkte auch bei ihm, wie zuvor bei dem Ehepaar Feil, eine tiefe Veränderung seines Wesens. Und auf diese Weise wurde der Möttlinger Pfarrer zu seinem geistlichen Vater. Johannes Seitz Senior, der Vater von dem kleinen Johannes Seitz, sollte ganz schnell zu einem Werkzeug Gottes werden. Zuerst bekehrten sich seine Nachbarn und dann noch viele andere Bewohner des Dorfes. Später noch eine Reihe von Bauern Und der geistliche Hunger der Neubekehrten, der ließ sie oft nach Möttlingen pilgern. Seit 10 Jahren stand der Gemeinschaftsstunde in seinem Haus vor und in den folgenden Jahren sollten sich viele Menschen bekehren und er sollte auch viele Heilungen erleben. Also in einem solch erwecklichen Haus, da wuchs dieser kleine Johannes Seitz auf. Wir sind aber noch beim Vater. Nach seiner Bekehrung hatte der Vater ein Erlebnis im stillen Gebet, ehe er zu Bett ging. Er nahm eines Abends einen hellen Stern wahr in seinem Zimmer. Und damals gab es ja noch keine Beleuchtung wie heute. Und da waren die Stuben ja sehr finster. Und dieser Stern, der erleuchtete den Raum, in dem er war, ganz hell. Und als er sich aufmachte und in sein Schlafzimmer ging, da wandelte der Stern mit ihm. Und als er in seinem Bett war, verwandelte sich der Stern in den gekreuzigten Christus. Dieses Erlebnis musste er jetzt natürlich ganz schnell seinem geistlichen Vater, Pfarrer Blumhardt, mitteilen, weil er glaubte jetzt, er sei ein besonderes, ausersehenes Werkzeug für Gott. Aber Blumhardt war ein nüchterner Mann. Er trieb ihm diese Gedanken, dass er ein besonderes Werkzeug für Gott werden würde, aus. Blumhardt sagte zu ihm: Ich will dir nur eines sagen, wenn du glaubst, dass das Sternlein etwas Gutes und der Christus, der wirkliche Christus war, dann kannst du Luzifers Fall tun. Das ist alles Teufelsbetrug, mit dem dich der Satan in geistlichen Hochmut hineinbringen will und dann wird das Letzte schlimmer als das Erste. Seht ihr, da ist dieser neubekehrte Johannes Seitz, er macht eine Erfahrung, aber er kann sie nicht einschätzen. Und das ist das Problem doch auch heute unter vielen evangelikalen Erfahrungen werden über Gottes Wort gestellt. Der Glaube des Vaters wurde angesichts der ärmlichen Verhältnisse auf dem Seitzschen Bauernhof sehr oft geprüft. Insbesondere in Jahren von schlechten Ernten. Und einmal war keine Speise mehr für das Abendbrot da und die Mutter des kleinen Johannes, sie begann zu weinen. Und da ging der Vater des kleinen Johannes zu der Mutter und er schimpfte sie aus. Johannes Seitz, der kleine Johannes Seitz, erinnert sich, da hat mein Vater sie in aller Liebe über ihren Unglauben ausgescholten. Und er erinnerte sie daran, wie doch Gott das Volk Israel auf der Wüstenwanderung bewahrt und auch mit allem ausgerüstet hatte. Und diese kurze Predigt ihres Mannes machte die Mutter wieder recht froh und so machte sie sich auf den Weg nach Hause. Zu Hause angekommen, findet sie auf dem Tisch 95 Mark. Das war damals eine große Menge Geld. Und ein Zettel eines unbekannten Gebers, dazu die Bibelsprüche: Gott hat noch nicht fallen lassen, den Samen der Gerechten nach Brot gehen und ihr sollt Brot in der Fülle haben. So hat Gott für diese Familie gesorgt. Im Jahre 1854, als Johannes mittlerweile 15 Jahre alt war, verstarb die Mutter 40-jährig. Und nun musste der Nachlass neu geordnet werden. Es stellte sich heraus, dass auf dem Hof Schulden waren. Und so wurde der Hof von Johannes Seitz verkauft an einen Beamten in Stuttgart. Und dieser Beamte, der übergab den Hof einem Verwalter. Und nun musste Johannes Seitz Pacht bezahlen. Es waren angstvolle Zeiten. Es ging ja um Haus, Hof und Heimat. Und als der Tag kam, die Zinsen zu entrichten, machte er sich auf den Weg zum Gutsverwalter und wurde dort überraschenderweise wie ein Engel aufgenommen. Er durfte sogar bei dem Gutsverwalter übernachten. Am nächsten Morgen, als er abreisen wollte, kam es zu einer Unterredung. Und da teilte ihm der Gutsverwalter mit, dass die geldgierigen Bauern des Dorfes ihm ein schlechtes Zeugnis ausgestellt hatten, und sein Hof deswegen verarmt sei, weil er allen Bettlern Brot zur Speise gäbe. Aber der Herr, der die Seinen nicht im Stich lässt, er bewegte das Herz des Gutsverwalters und seiner Frau, das waren beides gläubige Christen. Und sowohl die Frau als auch der Mann hatten unabhängig voneinander die Führung erhalten im Gebet, sie sollen den Hof kaufen und weiterhin Johannes Seitz als Pächter überlassen. Und so konnte er diesen Hof weiter bewirtschaften und ihn später zurückkaufen. Da sehen wir, wie Gott einfach wirkt und sich um die Seinen kümmert. Zu erwähnen wäre noch die Großmutter von Johannes Seitz Junior. Sie betete um die Bekehrung ihrer Kinder und Enkel. Und die Erhörung dieser Gebete durfte sie zwar nicht mehr erleben, dennoch starb sie in der freudigen Erwartung der Gewissheit, Gott werde ihre Gebete erhören. Und so war es dann auch. Kurz vor ihrem Tod sagte sie noch auf dem Sterbebett: Seht ihr die Krone da? Ihr werdet sie nicht sehen, aber ich werde sie gleich erlangen. Johannes Seitz Junior erlebte also in seiner Jugend eine wunderbare, herrliche Zeit. Wie eingangs erwähnt, waren es Blumhardt und Trudel, die durch ihr Wirken dem jungen Johannes bleibend in Erinnerung blieben. Der junge Johannes Seitz erzählte ferner von einem Herrn Keller aus seinem Dorf in Neuweiler, der ein hochbegabter, aber wilder Weltmensch war, der an Lippenkrebs erkrankte. Und so gab man diesem Weltmensch den Tipp: Geh in die Schweiz zu Trudel, dort werden Menschen geheilt. Und er tat es und stellt euch vor, er kam geheilt zurück und er kam als ein neuer Mensch zurück. Er hatte sich dann bei Trudel in Männedorf in der Schweiz bekehrt zu Jesus Christus. Er kehrte also mit brennender Liebe geheilt zurück aus der Schweiz und ließ sich später auf der gleichen Missionsschule, wo auch Johannes Seitz dann seine Ausbildung genoss, zum Diener im Reich Gottes ausbilden. Und ihr Lieben, das ist auch so wichtig, wenn Gott in unserem Leben bewegt und etwas tut in unserem Leben, dass wir uns ihm ganz hingeben und ihm unser ganzes Leben geben. Der junge Johannes wuchs also in einem Elternhaus auf, in dem er die Gnade und Allmacht Gottes erfuhr. Und diese wirkten so auf seine Seele ein, dass er, wie er einmal schreibt, bis ins Innerste hingerissen wurde und entschlossen war, mit allem, was er hatte, sich Gott hinzugeben. Doch auch der junge Johannes musste den Weg gehen, den alle Christen gehen, den Weg der Prüfung. Die Welt mit ihren Vergnügungen, die hatte ihren Reiz verloren. Aber trotz aller Gnadenerweisungen erkannte er bald, dass das menschliche Herz noch immer den Irrweg gehen wollte. Es folgten Jahre, in welchen sein Inneres ein Kampfplatz blieb. Und es war vor allem die schwarmgeistige Welt, das beschreibt er selber in seiner Biografie, die ihn verführen und verderben wollte. Also wir sehen, er war schon von Anfang an, wie auch sein Vater, nicht davor gefeit, vor schwarmgeistigen Erfahrungen. Aber er war einer, der davor bewahrt wurde, in den radikalen Flügel der damaligen Heilungs- und Heiligungsbewegung gezogen zu werden. Und ich glaube auch, dass Gott das alles zugelassen hat, weil er ihn zubereiten musste für den Kampf mit der späteren Pfingstbewegung im Jahre 1906. Einmal berichtet er, wie er auf sein Angesicht fiel und zu Gott schrie, dass er ihm das nehmen solle, diese schwarmgeisterischen Eingebungen, die er immer wieder hatte. Und Gott erhörte sein Gebet. Er konnte von da an den Frieden Gottes und die Nähe seines Heilandes genießen. 1852 verließ Blumhardt Möttlingen. In diesem Jahr war der kleine Johannes oder der junge Johannes mittlerweile 13 Jahre alt. Aber damit war der Einfluss Blumhardts auf die vielen Gebets- und Hauskreise, die ja durch ihn entstanden waren, mit einem Mal genommen. Und nun fehlte die geistliche Leitung. Und wie so oft im Reich Gottes, wenn Werke sich zu sehr auf eine Person konzentrieren, dann kann schnell ein geistliches Vakuum entstehen. Dann besteht die Gefahr, dass der Schwarmgeist einzudringen versucht. Max Runge bringt es auf den Punkt, wenn er schreibt: Es war eine Gemeinschaft, die notgedrungen mit dem Pfarrer stand und fiel und die nur unter einem gleicherweise berufenen, gearteten und ausgerüsteten am Leben erhalten werden konnte. Und eine weitere Achillesferse der Gemeinschaften, die damals entstanden, war folgende: Man kümmerte sich mehr um die persönliche Erbauung, aber man kümmerte sich zu wenig um das Mündigwerden der Glieder. Ich glaube, das ist auch für heute ein Problem, das Mündigsein und das Mündigwerden auch Neubekehrter, dass das zu wenig gefördert wird. Über die schwarmgeistige Erfahrung des Vaters von Johannes hatten wir ja jetzt gerade gehört. Und wie auch Blumhardt ihn von Teufelsbetrug und geistlichem Hochmut weg ganz auf Jesus Christus wies, aber auch der junge Johannes hatte mit schwerbarischen Tendenzen zu kämpfen. Und das verschweigt er in seiner Biografie nicht. Und ich glaube, ich sage das nochmal, das war Zurüstung für seinen Kampf mit der Pfingstbewegung dann im Jahre 1906. In seinen Erinnerungen schildert Johannes Seitz, wie sein Erlöser auch durch eine Züchtigungs- und Gnadenzeit in seinen jungen Jahren ging. Und ich finde das so interessant, dass er von einer Züchtigungs- und Gnadenzeit spricht. Heute will man ja Züchtigung wegschieben von uns. Aber dass Züchtigung auch Gnade sein kann für unser Leben, dass Züchtigung uns auch näher zum Heiland bringen kann, das wussten die Glaubensväter noch. Ich glaube, viele von uns haben das heute vergessen. Da muss er noch keine 20 Jahre alt gewesen sein, als plötzlich sein linker Arm anschwillt. Er tut ihm fürchterlich weh. Er kann ihn nicht mehr gebrauchen. Er konnte nicht mehr mithelfen auf dem bäuerlichen Hof. Der Arm entzündete sich und auch die Knochen wurden von der Entzündung befallen. Und das ging so weit, dass Knochensplitter nun durcheiterten durch die Haut. Ein Arzt meinte, dieser Arm ist nicht zu retten. Er muss amputiert werden. In dieser Zeit war Johannes natürlich von Ängsten geplagt. Sollte er jetzt einen Arm verlieren und dann als Einarmiger durch das Leben gehen? Und dann traf er eine Entscheidung und er schreibt in seiner Biografie: Ich erkannte, dass mich Gott vor das Entweder-Oder gestellt hatte, dass ich mich entweder ganz vom Scheitel bis zur Fußsohle mit jeder Faser, mit jedem Blutstropfen dem Herrn auszuliefern hatte oder untergehen müsse. Johannes schrie zu Gott im Gebet. Und das war ja eine Zeit, wo bei Blumhardt viele Heilungen geschahen, aber ihr seht, nicht jeder wurde geheilt. Und so geht Gott mit jedem seinen individuellen Weg und führt Johannes Seitz in diese Situation. Und Gott erhört sein Gebet. Er wird nicht auf wundersame Weise durchs Gebet geheilt. Ich denke, er wird auch durch Gebet geheilt, aber er findet einen anderen Arzt, der ihn behandelt. Und im Laufe von Wochen und Monaten wird sein Arm wieder gesund. Da sehen wir das Zusammenwirken von Arzt und auch von Gebet. Und ich glaube, auch diese Erfahrung hat Gott einfach den Johannes Seitz machen lassen, damit er eben nicht radikal wird, dass er nicht sagt, entweder du hast Glauben und dann musst du geheilt werden oder du darfst keinen Arzt zu Rate ziehen, du musst ganz auf Jesus vertrauen. Da hatte er schon in seinen jungen Jahren diese Erfahrung gemacht, ja, Gott heilt durch Gebet, aber er benutzt auch irdische Ärzte. Johannes entscheidet sich im Jahre 1861, als er 22 Jahre alt war, für die vierjährige Ausbildung in der Missionsgesellschaft, der Tempelgesellschaft auf dem Kirchenharthof zwischen Ludwigsburg und Marbach bei Stuttgart. Doch seine Ausbildung sollte der Herr auf 2,5 Jahre verkürzen. Erstmals mit 25 Jahren sollte er im Zuge seiner Ausbildung 2 Predigten halten in einer Gemeinde. Und so machte er sich auf und hielt dort 2 Predigten. Und diese Predigten, die waren so vollmächtig, dass die Ältesten ihn baten, er möge doch noch ein paar Tage länger bleiben. um vor allen Dingen zu der Jugend zu sprechen. Aus den paar Tagen wurden 2 Wochen. In diesen 2 Wochen bekehrten sich viele junge Menschen, es bekehrten sich Bauern, es bekehrten sich Gutsbesitzer. Er wirkte in großer Vollmacht. Aus diesem Grund schickten die Ältesten den jungen Prediger mit einer Bittschrift wieder zurück auf die Missionsschule und baten darum, dass man die Ausbildungszeit verkürze und ihn sofort in Murrhardt als Evangelisten einsetzen sollte. Die Leiter der Missionsschule gingen auf die Knie, beteten und sahen es als eine Führung Gottes und stimmten dem Anliegen der Ältesten zu. Der mittlerweile fast 30-jährige Seitz, der also dann 5 Jahre in Murrhardt, vor allen Dingen unter Bauern im dörflichen Bereich als Evangelist gedient hatte, wurde nach seiner evangelistischen Tätigkeit dann nach Stuttgart berufen. Das hatte einen ganz praktischen Grund. Die 3 leitenden Brüder der Missionsgesellschaft, der Tempelgesellschaft, Christoph Hoffmann, Georg David Hardegg und Christoph Paulus, die waren alle im fortgeschrittenen Alter und jetzt war es Zeit, dass man sich nach einem Nachfolger umschaute. Stuttgart sollte dem jungen Mann, der zuvor ja vorwiegend unter Bauern wirkte, auch noch die fehlende Bildung verschaffen, damit er auch den gebildeteren Stadtbewohnern gewachsen sei. Seitz gefiel diese Zeit überhaupt nicht. Er fühlte sich nämlich unter den einfachen Leuten, unter den Bauern, da fühlte der sich viel wohler als unter den Leuten in Stuttgart. Er schreibt über diese Zeit: Ich hatte eine Zeit lang sehr schwere innere Kämpfe. Vieles wollte mich ganz zu Boden drücken. Auch das war mir so schwer, dass ich einige Jahre lang in meiner Missionsarbeit gar keinen Erfolg mehr sah. Bis jetzt war ich so siegesgewohnt und hatte Erfolg auf Erfolg gehabt. Also er hatte 5 Jahre in Murrhardt gewirkt und ging von Erfolg zu Erfolg, von Segen zu Segen, Bekehrungen, Heilungen. Nun war er plötzlich in Stuttgart und es war alles zäh und schwierig und oftmals war er bedrückt. Es war in seiner Stuttgarter Zeit, in der Seitz das anhaltende Gebet lernte. Er schreibt: Öfters ging ich in die Berge oberhalb Stuttgarts hinaus, so in den Bobsarwald, wo ich halbe Tage lang mit Gott im Gebet rang. Aber dort im Gebet, ihr Lieben, dort erlebte er an einem Tag, dass alle Bedrückung von ihm abfiel und er wieder in die Freiheit der Kinder Gottes kam. Und das war kein seelischer, das war kein schwärmerischer Eindruck. In der Gewissheit, dass er nun in der alten Vollmacht wieder dienen konnte, ging er wieder ans Werk. Er verkündigte das Evangelium wieder so, dass der Geist Gottes im Wort gegenwärtig war. Und manche der Konferenzen im Sommer in den reichsten Gegenden Stuttgarts, die musste man im Freien abhalten, weil man keine Säle mehr hatte, um die Menschenmengen zu fassen. Er erlebte viele Gebetserhörungen, er erlebte viele Krankenheilungen, er erlebte viele Bekehrungen und er erlebte, wie die ärgsten Spötter vom Wort getroffen wurden, sodass sie nachts nicht mehr schlafen konnten. So wirkte er also einige Jahre in Stuttgart und im Jahre 1872 reiste der mittlerweile 33-jährige Johannes Seitz zum ersten Mal nach Palästina, wohin die Leiter der Tempelgesellschaft Christoph Hoffmann, Georg David Hardegg und Christoph Paulus 1868, also 4 Jahre zuvor, übergesiedelt waren. Diese 3 Leiter der Missionsgesellschaft, wo er ja seine Ausbildung genoss, hatten das missionarische Ziel, in Israel Gemeinde Jesu zu bauen. Dort hatten die Leiter der Missionsgesellschaft einige Häuser gegründet und verkündigten dort das Evangelium. Aber noch einmal zu unserem Christoph Hoffmann. Der blieb Johannes Seitz ganz besonders in Erinnerung. Er war es nämlich, der den liberalen Theologieprofessor David Friedrich Strauß, er war Theologieprofessor in Tübingen, in ein Streitgespräch hineinführte. Als dieser Strauß, ein liberaler Theologe, sein Amt antrat, da sagte er in seiner Antrittsrede, er werde das Nest, das man Christentum nennt, zerstören. Die Evangelium, das sind nichts als urchristliche Mythen. Und schnell war ganz Baden-Württemberg in zwei Lager geteilt, ein bibeltreues Lager und ein liberales Lager. Und nun hatte Hoffmann den Mut, diesen liberalen Theologen Strauß zu stellen in einem Streitgespräch. Und als es zu diesem Streitgespräch kam, es war öffentlich, da hatten die Anhänger von Strauß an ihrer Kopfbedeckung Sträuße angebracht, als Symbol, wir stehen für Strauß. Aber Hoffmann sprach mit solch einer Vollmacht, dass viele der Leute ihre Sträuße von den Hüten rissen, sie auf die Straße warfen und riefen, nieder mit Strauß, Hoffmann soll leben. Hoffmann war der Ansicht, dass der Unglaube der Theologen für die Ausbreitung des Antichristentums in Deutschland verantwortlich war. Aber zurück nach Palästina. Die Tempelgesellschaft, die war ja vor allen Dingen missionarisch ausgerichtet. Sie hatte 1868 in Haifa Fuß gefasst und dort etwa 120 Siedler in 14 Häusern. Sie lebten von der Landwirtschaft und vom Weinbau und versuchten, Gemeinde Jesu auch in Palästina zu bauen. Zwei Jahre nach der Gründung der ersten Kolonie hatten sie auch weitere Niederlassungen in Tel Aviv und Jerusalem. Diese Niederlassungen, die besuchte also Johannes Seitz nun im Jahre 1872. Es war Georg David Hardegg, einer der drei Leiter der Missionsschule, der vor allem 1. Korinther 12 mit den dort angeführten Gnadengaben in den Mittelpunkt des geistlichen Lebens stellte. Er sagte, wenn wir das Christentum mit all den Geistesgaben der Apostelzeit wiederhaben, dann kann man in den Kulturländern wie im Abendland retten, was noch zu retten ist, und in Palästina und in jedem verfallenen Lande ein neues schaffen. Man kann den Ländern und Völkern wieder aufhelfen. Da sehen wir, hier hat Hardegg und auch Johannes Seitz, der das einfach so übernahm, keine klare Unterscheidung zwischen den apostolischen Inspirationsgaben und den Gaben, die nach der Apostelzeit noch wirksam waren. Seitz, der war ja mehr Evangelist, er war mehr Seelsorger, und er war weniger ein Lehrer. Und das mangelte Hardegg und auch Johannes Seitz, nämlich, und darüber hörten wir ja diese Tage, die heilsgeschichtliche Auslegung der Heiligen Schrift. Aber das ist so wichtig und das ist so entscheidend, wenn wir die Bibel lesen. Das Thema sollte dann 1906 mit der entstehenden Pfingstbewegung wieder neu in den Mittelpunkt rücken. Hoffmann entwickelte sich bedauerlicherweise zu einer sehr herrschsüchtigen Persönlichkeit. Er setzte Hardegg ab, worauf Hardegg sich von der Tempelgesellschaft trennte, weil Hoffmann schließlich lehrte, dass die Präexistenz Jesu Christi von der Bibel nicht zu halten sei. Hoffmann behauptete, Gott der Vater habe Gott den Sohn erst zu Gott gemacht, nachdem er ein vollkommenes, gehorsames Leben geführt hatte. Wir wissen aber, dass Jesus, der Gottessohn, von Ewigkeit zu Ewigkeit Gott ist. Hoffmann ernannte sich dann mittlerweile selbst zum Bischof der Tempelgesellschaft und forderte von Seitz und allen anderen, dass sie sich seiner Autorität und auch seiner Lehren unterwerfen müsse. Und aus Gewissensgründen konnte Seitz da natürlich nicht mitgehen. Und nun war er in einem Zwiespalt. Was sollte er tun? Und da schufen ihm die Leiter der Württembergischen Tempelgesellschaft in Stuttgart einen Ausweg. Sie schlugen vor, er könne doch als Evangelist im schlesischen Marklissa tätig sein und dann wäre er aus dem Zwiespalt mit Hoffmann herausgenommen. Nun, Seitz nahm den Vorschlag an, aber er wusste, dass die Lösung des Problems damit nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben war. Im Jahre 1873 beginnt also der mittlerweile 34-jährige Johannes Seitz seine evangelistische Tätigkeit in Schlesien. Unterdessen ging es mit der Tempelgesellschaft weiter bergab. Hoffmann fügte weitere Lehren hinzu, die nicht mehr haltbar waren. So lehrte er, dass die Taufe und das Abendmahl abgeschafft werden müssten. Und er verlangte von allen, dass sie sich ihm und seinen Lehren unterwarf. Und nun war die Zeit gekommen, dass auch Johannes Seitz handeln musste, denn da konnte er nicht mehr mitgehen. Im Juli 1877 reist Seitz wieder auf sein Arbeitsfeld in Schlesien zurück und macht einen Zwischenstopp in Burkhardsdorf im Norden des Erzgebirgskreises in Sachsen. Und dort traf Seitz auf seinen Freund Christian Elser, mit dem er zusammen Ausbildung auf der Missionsschule gemacht hatte. Und dieser Christian Elser musste ihn im Auftrag der Tempelgesellschaft mitteilen, dass er wegen seiner Stellung zur Tauf- und Abendmahlsfrage abgesetzt sei. Der verblendete Elser meinte noch, die Tempelgesellschaft und Hoffmann seien auf dem Weg zu einer Weltbewegung. Seitz schreibt in seinen Erinnerungen: Als er das zu uns sagte, habe ich mich an den Kopf gefasst über diesen furchtbaren Wahn und zu mir gesagt, wie geraten doch diese Leute aus einer Täuschung in die andere. Als sie Hardegg absetzten, sagte Christian Paulus in Haifa, es gingen noch so wenig Lehrer und Pastoren in unsere Tempelgesellschaft und daran sei Hardegg schuld. Wenn Hardegg entfernt sei, kämen die Lehrer, die Pastoren und die Pietisten und Geld käme dann auch genug. Von allen diesen Hoffnungen hat sich keine erfüllt. Ich musste den Kopf schütteln über diesen Wahn. Noch immer trug Seitz für eine gewisse Zeit Hoffnung im Herzen, dass vielleicht doch noch Versöhnung unter den Brüdern und Reinigung in der Lehre stattfinden könnte. Aber die Hoffnungen erfüllten sich nicht. Einige Zeit später erfuhr Seitz aus der Tempelwarte, das war die offizielle Zeitschrift der Tempelgesellschaft, dass er als Evangelist abgesetzt sei und dass er augenblicklich sein Arbeitsfeld räumen sollte. Es folgten nun Tage des Gebets. Jetzt stand er plötzlich da ohne Anstellung, ohne Wirkungsfeld. Wie sollte es weitergehen? Das trieb ihn ins Gebet. Und dann erinnert er sich, es ist nicht zu beschreiben, wie glücklich, froh und freudig ich mich fühlte, wieder meine völlige Freiheit von Hoffmann zu haben. Die Verbindung mit ihm und seiner Gesellschaft erschien mir jetzt als die größte Geistestyrannei und Sklaverei. Seitz sah die Ursachen des tiefen Falls von Pfarrer Christoph Hoffmann, dem Leiter der Tempelgesellschaft, darin, dass er niemals die Tiefe des menschlichen Falls und des tiefen Verderbens und die Unfähigkeit und Ohnmacht des Menschen, sich selber herauszuhelfen, erkannt hatte. Im Jahre 1879, 18 Jahre nachdem er in die Missionsschule der Tempelgesellschaft eingetreten war, verlässt der mittlerweile 40 Jahre alte Seitz die Tempelgesellschaft. Johannes Seitz vertraute dem Herrn, dem die Wege eines jeden klar vor Augen liegen und der auf alle seine Pfade achtet. Und wie so oft geht eine Türe zu und eine andere Türe geht auf. Es bedurfte noch einer Überzeugungsarbeit von Seitz, dass auch Martin Bleich, sein Weggenosse, den gleichen Weg wie er einschlug und sich endgültig von der Tempelgesellschaft loslöste. Bleich erkannte schnell, dass Gott mit ihm und auch mit Johannes Seitz ganz Neues vorhatte. Und so gründeten Bleich und Seitz im Jahre 1878 mit Freunden aus Sachsen und dem preußischen Posen den Evangelischen Reichsbrüderbund. Und das evangelistische Betätigungsfeld von Seitz umfasste Schlesien, Posen, Sachsen, Brandenburg, Pommern und Ostpreußen. Das war also die erste eigene Gründung von Johannes Seitz mit seinen Freunden. Später wurde der Reichsbrüderbund umbenannt in Württembergischer Brüderbund und noch einmal 2012 in Württembergischer Christusbund. Die Arbeit verbreitete sich schnell. Der Segen Gottes lag auf diesem neuen Werk. Seitz schreibt, Gott hatte das Wort und Zeugnis, das wir verkündigten, auch bekräftigt durch mitfolgende Zeichen. Es gab an vielen Plätzen sichtbare Gebetserhörungen und Gebetssiege, mitunter an Wunder grenzende Heilungen und Befreiungen an Besessenen und Kranken aller Art. Der Grund dafür, dass diese erweckliche Bewegung aber dann doch sehr schnell wieder zum Erliegen kam, sah Seitz darin, dass die Lauterkeit, Reinheit und Heiligung wahrer Propheten und Jüngerherzen mit der Zeit wich und der Geist Gottes betrübt wurde. Etwa 25 Jahre vor Entstehung der Pfingstbewegung mahnte Seitz: Wir waren von der Überzeugung erfüllt, dass, wenn die Kirche von ihrem Abfall wieder gehoben und zur Heiligung und Kraft der ersten Gemeinde zurückgekehrt sein wird, sie dann die Geistesgaben in 1. Korinther 12 und die Liebe in 1. Korinther 13 wieder besitzen wird. Es wäre einseitig, nur nach der Liebe zu trachten, wie sie in 1. Korinther 13 beschrieben ist, aber ebenso einseitig, ja gefährlich, wäre es, nur nach den in 1. Korinther 12 geschilderten apostolischen Geistesgaben zu trachten und die Liebe nicht zu besitzen. Bei den Geistesgaben, die Seitz hier erwähnt, da dachte er mit Sicherheit nicht an das Zungenreden, er dachte mit Sicherheit nicht an die Prophetie, denn aus allen Schriften und Dokumenten, die mir vorliegen, ist es nicht bekannt, dass Seitz oder enge Mitarbeiter in Zungen redeten oder prophezeiten. Für Johannes Seitz waren die apostolischen Geistes- oder Gnadengaben eigentlich immer die Gabe der Krankenheilung und Gabe, Besessene von Dämonen zu befreien. Das tat er aber nicht durch einen Exorzismus, sondern er tat es in seelsorgerlicher Art. Und hier sehen wir, das war wieder diese Unschärfe im Leben von Johannes Seitz, dass er in der Lehre nicht scharf genug trennen konnte, dass er nicht genau genug heilsgeschichtlich unterscheiden konnte, welche Gaben noch wirksam waren und welche Gaben mit dem Tod des letzten Apostels aufgehört hatten. Der Name Evangelischer Reichsbrüderbund, der war von den Gründern sorgsam ausgewählt worden. Evangelisch sollte er sein, weil nur das Evangelium die Macht hatte, den Menschen von seiner Sünde zu befreien und zu einem neuen Menschen zu machen. Reichsbrüderbund hieß es, weil man das Reich Gottes erwartete. Man hatte die Naherwartung des wiederkommenden Herrn. Um die Mitglieder und Freunde des neuen Bundes zu informieren, gab es ein vierteljährliches Flugblatt des Evangelischen Reichsbrüderbundes. Otto Stockmeier hatte auf die gesamte theologische Ausrichtung, wie Johannes Seitz einmal selber schreibt, und auch auf sein eigenes Leben einen ganz entscheidenden Einfluss. Aus dem Reichsbrüderbund ging noch die Evangelische Karmelmission hervor. Und die gibt es ja heute noch. Sie wirkt bis heute in 20 islamischen Ländern in Asien und Afrika. Da können wir sehen, welche Segensströme aus dieser Zeit bis heute noch nachwirken und ins Reich Gottes hineinwirken. Im Jahre 1889 wohnte der mittlerweile 50 Jahre alte Seitz bei Familie Döppner in Preußisch-Spanau, 3 Kilometer von Heiligenbeil in Ostpreußen. Das betagte Ehepaar Döppner beherbergte Seitz wie einen eigenen Sohn. Im Winter evangelisierte Seitz, im Sommer kümmerte er sich in der Seelsorgearbeit um die vielen Kranken und Angefochtenen. Eines Tages kamen die Hauseltern zu Seitz und boten ihm ihr Landgut an, zu einem äußerst günstigsten Preis, weil sie aus Altersgründen zu ihren Kindern ziehen wollten. Das Haus sollte für Gott geheiligt werden und nicht an einen Weltmensch verkauft werden. Sein Mitstreiter Martin Bleich, ebenfalls von Banau aus wirkend, erkannte sofort die Führung Gottes. Und so gründeten sie in Banau das erste Heilungs- und Erholungsheim. Man stellte noch zwei Diakonissen an, die im Haus tätig waren und auch während der Abwesenheit von Bleich und von Seitz sich um die Gemeinschaften in der Nähe kümmerten. Der noch ledige Seitz trat in jener Zeit durch Gottes Führung in seinen späten Jahren noch in den Ehestand ein. Er heiratete eine Diakonisse aus der Grafschaft Ponarien. Es war ihm klar geworden, warum der Herr die Heirat wollte. Er schreibt, denn meine Frau war so tüchtig und ausgerüstet für solch eine Arbeit, dass ich mir niemand hätte auslesen können, der ebenso geeignet wäre. Meine Frau hat in ihrer Art gerade so viel in unserem Erholungsheim geleistet, wie ich in der meinigen Art. Und so sollte ihm seine 24 Jahre jüngere Frau Luisa nicht nur eine von Gott geschenkte Frau werden, sondern auch eine Hausmutter und Seelsorgerin. Der Segen Gottes lag auf diesem Haus. Und es kamen viele Leute, darunter auch Kranke und Gebundene. Bald wurde das Haus zu klein. Und nun sehen wir wieder einen Zug an Johannes Seitz, den ich so schätze. Als das Haus zu klein war, da verfiel er nicht in Aktionismus und dachte jetzt, ja, jetzt haben wir ein zu kleines Haus, lass uns Spenden sammeln, lass uns schauen, dass wir das Haus erweitern können. Nein, was tut Johannes Seitz? Er lässt sich nicht von der Not, dem Platzmangel leiten, sondern er geht auf die Knie und er geht ins Dann schreibt er rückblickend, wie ich aber vielleicht 8 Jahre später diese Stätte wieder besuchte, da waren ringsherum eine große Anzahl von Fabriken entstanden. Und da habe ich wieder gesehen, wie nötig es ist, dass man in einem solchen Falle ernstlich bete, dass der Wille Gottes erkannt wird. In was für einem Elend wären wir drin gewesen, 2 Erholungshäuser, inmitten von Fabrikschloten, deren Rauch und Ruß man unablässig einatmen müsse. Also sein Gebet hatte ihn genau zu der richtigen Entscheidung geführt, dieses Haus nicht zu erweitern. Der Verkauf des Hauses in Limbach brachte Seitz 20.000 Mark ein. Er ging auf die Knie, betete um weitere 50.000 Mark und kurz darauf erschienen 2 wohlhabende Brüder und stellten ihm genau diese Summe zur Verfügung. Es sollte ein Haus sein, das in der Nähe eines Waldes sein sollte. Und nun hatte Johannes Seitz das Geld, aber er wusste nicht, wo soll das Haus entstehen. Und wieder widmete er sich ernstlich dem Gebet. Und bald sollte er einen Traum haben und in diesem Traum sah er ein Grundstück und einen Wald. Kurz darauf lud ihn ein Bruder ein, mit ihm nach Teich Wolframsdorf beim Werdauer Wald zu gehen. Und schon als Seitz und sein Begleiter vom Bahnhof aus dem Dorf zugingen, aus dem Wald auf das Feld heraustraten, da schlug er die Hände über dem Kopf zusammen und sagte, das ist der Platz, den ich in meinem Traum gesehen hatte. Und so entstand Teich Wolframsdorf, ein Heilungs- und Erholungsheim mit 100 Zimmern. Das reichte nicht aus, alle Gäste aufzunehmen, sodass ein Drittel der Hilfesuchenden abgewiesen werden mussten. Mit 62 Jahren hatte Seitz also das Erholungsheim in Teich Wolframsdorf gebaut und noch 2 Jahrzehnte dort gedient. Max Runge schreibt, der Ruhm von Teich Wolframsdorf als Stätte einer besonderen Gotteshilfe ging weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Johannes Seitz wurde hierdurch nicht zur Überheblichkeit gereizt. Es reisten tatsächlich Leute aus dem Ausland an, um nach Teich Wolframsdorf zu kommen, um körperliche und seelische Heilung zu empfangen. Es war der Herr, der die Leute aus allen Himmelsrichtungen nach Teich Wolframsdorf führte, wo der betagte Seitz noch 20 Jahre diente. Der mittlerweile 83-jährige Johannes Seitz, der so vielen in ihren leiblichen wie seelischen Leiden Trost und Hilfe war, machte sich 8 Tage vor seinem Tod wegen seines schweren Asthma-Leidens in das etwa 80 Kilometer entfernte Bad Brambach auf. Am 3. Juli traf er dort ein, sollte ein kurzer Aufenthalt werden. Am nächsten Morgen brachte der Pfleger Vater Seitz, wie man ihn liebevoll nannte, in den Garten. Und als er eine kurze Zeit später zurückkam, da war Johannes Seitz im Alter von 83 Jahren in die Ewigkeit eingegangen. Bei der Trauerfeier in Teich Wolframsdorf versuchten Pfarrer Kunde aus Trünzig, Oberpfarrer Grohmann von Düben, Pfarrer Schmeißler von Selingstedt und Pfarrer Eichler von Teich Wolframsdorf das Leben und Wirken des nun Vollendeten zu würdigen. Herr von Hippel von der Karmelmission, Prediger Hummel vom Reichsbrüderbund und Pfarrer Rothart vom Diakonissenhaus Zion und andere sprachen an seinem Sarg. Gustav Friedrich Nagel schrieb einen Nachruf, da er nicht an der Beisetzung teilnehmen konnte. Diese Ansprachen hat sein Sohn Hans Seitz in einer Schrift »Letzte Erinnerungen an Johannes Seitz« zusammengefasst. Kurz vor seinem Heimgang unterwies Vater Seitz seine Zuhörer darin, wie sie Gott verherrlichen sollten. Durch nichts kann man Gott mehr ehren als durch Glauben und Vertrauen. Wir sind dazu da, Gott zu verherrlichen durch Glauben und Vertrauen. Man ehrt Gott umso mehr, je Größeres man ihm zutraut. Und in seiner letzten Andacht, die er am 25. Juni 1922 im Erholungsheim in Teich Wolframsdorf hielt, bezeugte er: Auch ich habe die Aufgabe, solange ich noch lebe, meinen Gott zu verherrlichen und ihm nicht Schande zu machen durch Unglauben. Johannes Seitz war ein Mann des Glaubens und des Gebets. Und er war ein Mann, der seinem Gott keine Schande machte, der seinen Gott in seinem Dienst verherrlichte. Wie viele der Kranken tatsächlich bleibende Heilung erfahren hatten, lässt sich heute nicht mehr überprüfen. Dass aber Johannes Seitz ein Werkzeug Gottes war und vielen Menschen körperliche Heilung brachte, das steht außer Zweifel. Da gibt es zu viele Augenzeugenberichten, die das bestätigen. Aber eines, ihr Lieben, war Johannes Seitz immer wichtig von Anfang an. Nicht körperliche Heilung, sondern die Heilung von Geist und Seele ist das, was wirklich entscheidend ist. Und diese Nüchternheit, die zeichnete Johannes Seitz sein Leben lang aus. Ärztliche Hilfe und ärztlichen Rat, die lehnte Seitz niemals ab. In seiner Hausordnung des Erholungsheimes in Teich Wolframsdorf hieß es: Soweit auch Kranke oder in ihrer Gesundheit angegriffene Personen in das Erholungsheim Aufnahme wünschen, um der leiblichen Ruhe und geistlichen Pflege des Hauses sich zu bedienen, können nur solche berücksichtigt werden, welche weder bettlägerig noch geisteskrank noch mit ansteckenden Krankheiten behaftet sind. Im Hause selbst werden keine allopathischen noch homöopathischen Mittel verabreicht. Auch keine Wasserkuren. Sollte jemand ärztliche Hilfe wünschen, so leistet der Arzt im Ort dieselbe gern. Dieser kommt auch allwöchentlich einmal ins Haus, um die neu ankommenden Gäste zu sehen. Johannes Seitz war kein radikaler Vertreter der Heilungs- und Heiligungsbewegung. Er war ein Knecht Gottes, der sich unter das Joch Jesu spannen ließ. Johannes Seitz sagte einmal: Ja, es ist ein sanftes Joch, das Joch der Liebe. Diese Liebe bindet an Jesum. Je mehr wir ihn kennen, desto mehr wächst das Verlangen, ihn zu lieben, nicht nur in Worten, sondern in und mit der Tat. Und wenn ich an ihn gebunden bin, so bin ich ein Gebundener in Jesu Liebe. Und damit komme ich zum Schluss. Unser Herr und Heiland, Jesus Christus, spricht noch heute durch sein Wort und durch seinen Geist zu uns. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Möge der Herr uns allen das schenken, dass auch wir uns unter das Joch seiner Liebe spannen lassen und unserem Herrn und unseren Erlöser durch unser Leben ehren. Wir wollen uns erheben zum Gebet.